Impuls Spezial. Vom Statussymbol zum Businessmodell. Wie Rap- und Fashion-Labels sich gegenseitig Geld in die Tasche schaufeln.
Es ist 12 Uhr, ich kauf mir Supreme.
Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang.
I got love for the Fila, F-I-L-A, F-I-L-A, F-I-L-A.
Versace, Versace, Versace,
Versace,
Versace, Versace.
Her jeans is Helmut Lang, shoes is Alexander Wang, and her shirt the newest Donna.
Give me Balenciaga, yeah. Balenciaga, give me Balenciaga.
I'm in love with my GoPro.
Saint Laurent, jeden Tag, jeden Tag. Saint Laurent, jeden Tag, jeden Tag. Yeah.
Schuhe von Nike.
Name-Dropping von Marken ist aus dem Hip-Hop nicht mehr wegzudenken. Ne? Egal ob in Deutschland oder in den USA. Es gibt kaum einen Sprechgesangsartisten, der in seinen Texten nicht in schöner Regelmäßigkeit ein paar Markennamen fallen lässt. Da ist dann wirklich alles dabei. Und auch in den Musikvideos wird in den dazu passenden Klamotten von Gucci, Versace oder Adidas posiert. Das aufgestickte Emblem auf dem Shirt wird in die Kamera gehalten. Und damit hört es nicht auf. Mittlerweile werden auch auf Instagram-Profilen massenhaft Beiträge geteilt, die locker als Werbekampagne durchgehen können. Wenn Rapper wie Jizzes zum Beispiel oder Uvo361 sich filmen, während sie ihre neuen Nike-Sneaker auspacken und sich darüber freuen, wie kleine Kinder an Weihnachten. Das ist Werbung, besser kriegst du sie nicht.
Ja, 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 ja. Ihr wisst Bescheid, Vapor Max, mein favorite Shoe, in Kollabo mit Off-White. Ja, ja, ja. Mega sexy Schuhe, ihr wisst Bescheid. Danke an Nike.
Danke an Nike, ihr wisst Bescheid.
Ist ja auch ganz niedlich, wie er sich so freut über seinen mega sexy Schuh.
Ja.
Aber genau bei solchen Geschichten wird es dann halt auch schnell problematisch. Die Frage ist nämlich, ob das nicht schon als Schleichwerbung zählt, was so UFO und andere Rapper da in ihren Social-Media-Kanälen machen. Also irgendwie fällt es schon schwer zu glauben, dass da nicht im Hintergrund auch Deals laufen. Und wenn ja, dann könnte das ganz schön Stress geben mit dem Herren Anwalt. Also mal abgesehen davon, dass das auch moralisch äußerst fragwürdig ist.
Jetzt ist es natürlich nichts Neues, dass Rapper mit der Industrie kuscheln und die schöne bunte Warenwelt des modernen Kapitalismus zelebrieren. Ich meine, im Hip-Hop haben bestimmte Marken immer schon eine große Rolle gespielt. Von Beginn an eigentlich mehr als in anderen Genres.
Ja, das hat sich mittlerweile auch ins Fan-Gedächtnis tief eingebrannt, dass man bestimmte Marken automatisch mit Hip-Hop oder sogar automatisch mit bestimmten Rappern auch assoziiert.
Supreme, wegen diesem Rin-Song.
Ich würde vor allem Nike sagen. Zum Beispiel hat Mac Miller ein Lied gemacht, das heißt Nike's on my feet. Gucci oder Versace, Louis Vuitton auch.
Balenciaga, UFO, Adidas, wegen Run-DMC. Wenn man die nur in Adidas-Schuhen kennt.
Gucci, Capital Bra.
Die Beats bei Dre und Adidas, einfach wegen der deutschen Rap-Szene. Also alle schön immer im Komplett-Jogginganzug.
Also auch bei euch alles dabei, von Sportmarken wie Adidas bis hin zu den ganz fetten, teuren Designern.
Das ganze Spektrum. Ich habe auch mit Rappern über den Markenhype gesprochen, Cars von den Orsons zum Beispiel. Der findet, dass Markenhypen absolut zum Hip-Hop mit dazugehört.
Ich habe volles Verständnis dafür, wenn man das macht. Ich finde es schon auch legitim im Rap, weißt du, da geht es ja auch viel um sich zu brüsten mit seinem Erfolg, dass man es geschafft hat, raus aus dem Ghetto sozusagen. Und das hat halt Tradition im Hip-Hop, das dann so stumpf über Markenklamotten und so zu machen. Ich meine, viel ist es natürlich auch einfach vom amerikanischen Hip-Hop beeinflusst so, und das wird natürlich auch gerne einfach übernommen, wie dort halt einfach gefrontet wird.
Der Markenhype hat also Tradition, sowohl im deutschen als auch im Ami-Rap, sagt jetzt Kaas. Aber woran liegt es eigentlich? Und wie hat sich dann dieses Verhältnis in 50 Jahren, haben wir ja mittlerweile Hip-Hop-Geschichte, verändert? Das wollen wir heute rausfinden, hier im Puls-Spezial vom Statussymbol zum Businessmodell, wie Rap- und Fashion-Labels sich gegenseitig Geld in die Tasche schaufeln. Und außerdem schauen wir uns an, wie aus dem Zeigen, was man hat, ein lukrativer Deal geworden ist, sowohl für die Rapper als auch für die Modelabels. Hip-Hop und Labels, das ist ein Match made in heaven. Ich bin Sophie Kahnbichel.
Und ich bin Malte Borgmann.
All the people gave and the poor got paid. And out of speakers, I did speak. I wore my sneakers, but I'm not a sneak. My Adidas touched the sand of a foreign land. With Mike in hand, I told to command. My Adidas in D-close.
Rapper, die Marken feiern, das ist ja kein neues Phänomen. Von Beginn an hatten Rapper Bock auf Markenware. Wenn ich mich jetzt so an Bilder aus den späten 70ern oder den frühen 80ern erinnere, die ganzen Rapper da haben auch schon Sportmarken wie Adidas, Puma und Nike getragen und die gefeiert, wie gerade eben auch gehört bei Run DMC und My Adidas. Kann man sagen, woher dieser Hype um die Marken eigentlich kommt?
Also ich habe mir das mal genauer angeschaut und dass die Rapper gerade am Anfang so zu Sportmarken gegriffen haben, lag einfach auch an der Breakdance-Szene. Also die B-Boys, die haben halt vor allem Sportklamotten getragen.
Das ist auch ein sportlicher Tanz, ne?
Genau, brauchst du irgendwie Bewegungsfreiheit und so. Und da war es aber halt schon um einiges cooler, wenn du jetzt einen Trainingsanzug von zum Beispiel Puma hattest, als wenn du in irgendeinem No-Name-Teil rumgelaufen bist, ist ja klar. Also gerade Pumas und Adidas, muss man ja sagen, waren damals in den USA auch noch relativ neu und fresh. Und Markensachen waren halt schon immer ein Statussymbol.
Ja, weil sie ein bisschen teurer sind. Ja.
Genau. Es war auch völlig klar für die, dass sie eigentlich in einer Bruchbude leben und null Kohle haben, aber halt trotzdem mit teuren Sneaker rumlaufen. Also Damon Dash, einer der wichtigsten Hip-Hop-Produzenten der späten 90er zum Beispiel, gehört auch zu einem von diesen frühen Markenhypern. Mhm. Und er hat zusammen mit Jay-Z das Musiklabel Rockefeller gegründet und erzählt in der Doku Fresh Dressed, warum für ihn es so wichtig war, fresh auszusehen.
The insecurity of not having anything. It's the only time that you can showcase that you do. Like if you're going home, you got roaches and every 10 people living in an apartment, you know, the only way that you can kind of show that you have anything and feel some kind of a status is, you know, what you have on your body. What you have on your body is a reflection of how you're economically doing. You know, when as a young man, if you got fresh, crispy gear, then you're getting money. If you're dirty, you're not getting money. Everyone prefers to be clean. Everyone prefers to have, you know, different variations of clothing. So it's just a status symbol based on insecurity.
A status symbol based on insecurity. Also fresche neue Klamotten quasi als Mittel, um die eigene Armut ja so ein bisschen verstecken zu können und vielleicht auch sie selber vergessen zu können. Ganz nach dem alten Credo, fake it till you make it.
Exakt, das ist ja eine alte Weisheit aus dem Hip-Hop. Und auf der anderen Seite ging es natürlich auch darum zu zeigen, hey, ich habe genug Style, um auch zu wissen, was man gerade haben muss. Also Run DMC mit diesen Lederjacken, den eckigen Cassell-Brillen, Hüten und Adidas Superstars, ganz wichtig. Das war ja so das Stylischste vom Stylischen überhaupt.
Ja, sah wirklich geil aus.
Und sie haben damit halt auch gezeigt, hey, ich habe jetzt die Kohle, ich kann mir das Zeug halt leisten.
Ja.
Also gut ordentlich Eindruck schinden kannst du natürlich immer am besten mit dem Kram, der richtig teuer ist und den sich sonst keiner leisten kann.
Eigentlich aber auch irgendwie ganz schön willkürlich, welche Marken da gehypt werden und wurden, oder? Ich meine, aus der jüngeren Vergangenheit und jetzt aus Deutschland, machen wir einen kleinen Sprung, fällt mir ein aktuelles Beispiel an. Die deutschen Aslak-Rapper Chelo und Abdi zum Beispiel haben vor ein paar Jahren so angefangen, ganz viel Jack Wolfskin-Jacken zu tragen. Ne? Ich muss mal sagen, das ist die urdeutsche Kartoffelfunktionsjacke, womit es dann auf den Berg zum Wandern geht. Und dann laufen die Aslaks damit rum. Und in den frühen 90ern zum Beispiel hast du mega viele Rapper, die plötzlich mit diesen Poloshirts von Ralph Lauren rumgelaufen sind. Und Tommy Hilfiger, eigentlich ja so Magen, wo irgendwelche Ostküsten-Studenten irgendwelche Weißen auf dem Yachtausflug drin rumgelaufen sind. Da ging es natürlich dann auch irgendwie darum, zu zeigen, wie viel Kohle man hat, oder?
Also ja, es ging auf jeden Fall einfach nur ums Fronten. Und wie du schon gesagt hast, in diesen Werbeanzeigen von Tommy Hilfiger, heute wie damals, das sind alles geleckte College-Bubis. Mhm. Das sind ganz klassisch White-Upper-Class-Typen. Also das genaue Gegenteil von den Jugendlichen, den Hip-Hop-Fans aus der Bronx. Also mit diesem Antityp, das war halt auch, was die Marke irgendwie auch so spannend gemacht hat. Die waren ganz klar mit Wohlstand und privilegiertem Lifestyle assoziiert dann.
Mhm.
Und die Rapper wollten halt zeigen, dass sie mit ihrer Musik jetzt so viel Kohle machen, dass sie reich genug sind, um überhaupt Zugang zu diesen Rich Kid Marken zu haben. Also eine Gang, die geradezu besessen war von den Polohemden von Ralph Lauren, war die sogenannte Low Life Gang, also wegen Polo. Bei denen war jedes Mittelrecht, um an diese Polohemden zu kommen, was in den Zeiten ohne Internet ja gar nicht so leicht war, wie Thurston Howland der Dritte von der Lowlife Gang erklärt.
And the thing with the polo was, they didn't sell it in no ghettos or in your local, you know, stores in your neighborhood, and you had to go to the high-end stores on Fifth Avenue and all that. So if you went and you got some of that stuff and you came back in the hood, you was like, you rich.
Ja, das erklärt natürlich auch, warum ein Rapper wie Snoop Dogg aus der tiefsten Hood von Long Beach, Kalifornien, dann plötzlich in so übergroßen, gestreiften Rugby-Shirts rumgelaufen ist, auf dem dann riesengroß Tommy steht. Noch krasser war es dann natürlich, wenn du dir die richtig teuren Luxuslabels leisten konntest. Gucci, Versace, Prada, Louis Vuitton. Das ist ja auch nichts, was Lil Pump oder die Cloud und Trap Rapper jetzt erfunden haben. Das gibt's ja auch schon ewig.
Das gibt's auf jeden Fall schon ewig. Zu dem Thema hat MTV eine Studie gemacht vor 3 Jahren. Da geht's darum, welche Marke wurde in der Zeit zwischen 1995 und 2015 am öftesten von Rappern in ihren Texten erwähnt? Also da geht es jetzt nur um den amerikanischen Rap. Mhm. Was würdest du schätzen, welche Marke war es?
Ich bin jetzt natürlich so ein bisschen, wie sagt man, geprimed, voreingenommen wegen Gucci Gang. Ich habe jetzt 1000 Mal Gucci gehört. Gucci sagt sich natürlich auch sehr schön, deswegen will ich jetzt auf Gucci tippen.
Es war tatsächlich Gucci.
Yes!
richtig geraten. Und zwar mit ganzen 551 Mal.
Das ist nicht wenig.
Das ist nicht wenig. Und jetzt muss man sagen, da gehört der Gucci Gang von Lil Pump noch gar nicht mit dazu.
Ja, der da war. Später. Der hat sicher auch nochmal 500 Mal Gucci gesagt.
53.
Toll.
In einem Song.
Geradezu bescheiden. Genau. Wer ist auf dem zweiten Platz?
Auf dem zweiten Platz ist Nike. Mit 304 Nennungen. Hätte man jetzt auch sich irgendwie denken können, ist ja auch schon eine lange Marke. Und dicht gefolgt von Prada mit 247 Erwähnungen. Prada übrigens am häufigsten von Foxy Brown und Lil Kim erwähnt.
Ah.
Also scheinbar eine Marke, die besonders bei den weiblichen Rappern irgendwie Erwähnung fand. Und was man halt daran sieht, ist, dass die Obsession für Designermarken schon so alt ist wie der Hip-Hop selbst. Mhm. Also in den 80ern gab es zum Beispiel einen Laden in Harlem, in dem ein Typ namens Dapper Dan aus den Stoffen von Gucci oder Louis Vuitton Streetwear-Sachen geschneidert hat. Der Typ wurde zur absoluten Kultfigur, der wird bis heute in zig Rap-Songs erwähnt. Mhm. Weil damals haben diese Luxusmarken selber halt einfach gar keine Streetwear hergestellt.
The only way for us to make it in this business, which I realized early on, was when you got raw goods, that raw goods, if I have a roll of fabric, that fabric is anything I want it to be. Anything that a designer didn't have, I would embellish it for them, you know. I blackenized it. You know, I made it so that it'll look good on us. I took it where they would never take it. Louis Vuitton wasn't even making clothes like that at the time, you know?
Geiles Konzept eigentlich, ne? Besorgt sich irgendwo die Stoffe, woher auch immer, und schneidert dann daraus Streetwear für die Hood. Wobei, ich möchte nicht wissen, wie lange es gedauert hat, bis Post vom Anwalt kam.
Ja, also tatsächlich gar nicht so lange. Also der ist nicht lange damit durchgekommen. Ich glaube, 92 wurde sein Laden genau deshalb halt dicht gemacht.
Na gut.
Weil die natürlich irgendwann das auch auf dem Schirm gehabt haben, was der da treibt. Aber immerhin, heute arbeitet er für Gucci, der Dapper Dan, ganz offiziell. Also die haben schon erkannt, dass sie da auch eine Figur haben, die sich ganz gut vermarkten lässt. Und man sieht halt an dem Beispiel, wie besessen die Leute damals schon von diesen Marken waren, die sie unbedingt haben wollten.
Ja, es gab ja offensichtlich eine große Marktlücke, ne? Wenn sich da reihenweise Leute von irgendeinem Kerl in Harlem extra Klamotten haben schneidern lassen. War das eigentlich so viel billiger, als sich jetzt die Sachen im Laden zu kaufen?
Nee, eigentlich nicht. Also Dapper Dan hat so $1,000 für eine Hose verlangt. Also das ist schon auch sportlich, würde ich sagen.
Mhm.
Aber vor allem den Hip-Hop-Fans und vor allem den Rappern, die hatten natürlich mehr Kohle, war es das einfach wert, weil sie bestimmte Schnitte haben wollten.
Mhm.
Baggy Pants zum Beispiel, die gab es bei den etablierten Labels nicht zu kaufen. Wenn du eine Baggy Pants haben wolltest, dann musstest du dir eine Hose kaufen, die dir 5 Nummern zu groß ist, die dann irgendwie mit einem Gürtel zusammenhalten, damit du sie halt nicht verlierst. Und genau solche Sachen gab es eben einfach nicht.
Also, ja. Wie er sagt, I blackenize them.
Genau,
ja.
Damit es halt auch an den Leuten gut aussieht, die Bock auf diese Klamotten haben. Also erst zu Anfang der 90er haben sich dann Labels gegründet, die eben genau sowas angeboten haben konkret. Cross Colors, Fubo, Karl Kanai, Fat Farm zum Beispiel. Die haben sich alle darauf spezialisiert, dass sie so den überwiegend schwarzen Kundenstamm oder der Urban Customer, wie es auch immer hieß, die Sachen liefern, die halt gerade im Hip-Hop gefragt sind.
Also die ersten Labels von Schwarzen für Schwarze.
Exakt.
Ja. Und
das kam natürlich sehr gut an bei der Community. Das hatte ja auch noch so eine tiefere Bedeutungsebene. Also allein der Slogan von Cross Colors ist ja Clothing Without Prejudice, also Klamotten ohne Vorurteil. Dazu kommt, dass die Sachen quasi unisex waren. Also gerade so die Sachen von Cross Colors haben Frauen genauso getragen. TLC, ganz prominentes Beispiel. Richtig berühmt wurde das Label aber durch die Serie Der Prinz von Bel-Air.
Nein. Ja, da werden Erinnerungen wach. Die sehr auffälligen Outfits von Will Smith. Ja, ja, ich habe Bilder im Kopf.
Genau diese quietschbunten Color-Blocking-Dinger. Und rein vom Ding passt es natürlich auch zum Image der Marke. Also Will Smith war ja auch in der Serie so der typische Prototyp von einem coolen Hip-Hop-Fan aus der schlechteren Gegend, um nicht zu sagen aus dem Ghetto. Und diese neuen Labels wurden halt von Beginn an krass mit Black Culture und mit Hip-Hop assoziiert. Das war ein Richtungswechsel. Also man ging jetzt weg von diesen Rich-Kid-Marken, die wir vorher hatten.
Also quasi diese weißen Marken, eben, die man sich dann aneignet.
Genau, also weg davon und halt direkt zu Labels, die aus der schwarzen Community kommen.
Toll. Und diese neuen Label hatten ja auch kommerziellen Erfolg. Also der Gründer von Karl Kanai dürfte finanziell ausgesorgt haben. Hat so ein paar Jeans in seinem Leben verkauft, ne?
Ja, glaube ich auch. Also hat zwar von bei wenig angefangen, aber mittlerweile ist der Kontostand gewachsen.
Hast du eigentlich auch immer Karl Kani gesagt?
Ja, ich war mir sicher, dass das Karl Kani.
Ich habe das tatsächlich auch erst im Zuge dieser Sendung dann nochmal recherchiert. Ach, Karl Kanai. Ja, bei uns haben sie, also als ich jünger war, haben viele Karl Kani getragen und ich habe auch immer Karl Kani gesagt.
Bei mir auch, aber das ist bei den meisten Labels so, du kannst hier immer so oder so aussprechen, also da gibt es viele, viele, viele Verdreher, glaube ich.
Die Rapper nehmen sich da ja auch einige Freiheiten in der Sachen der Aussprache. Na gut, wo waren wir? Beim Hype der Streetwear-Marken, Ende der 90er. Karl Kani, FUBU, Cross Colors und so weiter und so fort.
Genau, und wenn irgendwo Kohle zu machen ist, dann steigen da natürlich immer mehr Leute ins Geschäft ein. Ende der 90er gab es nicht nur sehr viele Streetwear-Marken, sondern auch Rapper, die ihre eigenen Labels gegründet haben.
Ja, 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 da gibt's einige, ne? Rockerware von Jay-Z fällt mir ein. P. Diddy hatte auch was.
Mhm.
Na klar, und Wu-Tang Clan. Da hatte der Wu-Tang Clan hatte einen, jeder einzelne Rapper von Wu-Tang Clan hatte nochmal seine eigene Marke. Johnny Blaze, weiß ich noch, das war Method Man, oder?
Ist John, ja?
Ich meine schon. Naja, auf jeden Fall gab es Wu-Wear.
Also Wu-Wear gab es auf jeden Fall und das war auch, das war prädestiniert. Also das waren die ersten, die auf die Idee gekommen sind, der Wu-Tang Clan, aber die hatten halt schon dieses Symbol, dieses Zeichen für ihre Crew. Und es hat sich ja geradezu angeboten, dass man das zum Markenzeichen macht und halt auch auf T-Shirts und Hosen und Mützen irgendwie drauf klatscht. Also mit Wu-Wear haben die Jungs Mitte der 90er den Sprung gemacht vom Merchandise zu einem richtigen Label. Und ein paar Jahre später kam dann die Welle und dann hat so gut wie jeder Rapper hatte ein eigenes Modelabel. Also wirklich jeder. Sag mir einen aus den 2000ern, ich bin mir sicher, hatte einen.
Snoop Dogg.
Hatte eins. Snoop Dogg Clothing, sehr kreativer
Name. Sehr einfallsreicher Name, ja. Wir waren so outfitmäßig gut unterwegs. Outkast. Ich meine, die hat ja schon so ein bisschen etwas ausgefalleneren Style.
Auf jeden Fall. Outkast hatte natürlich auch ein Modelabel, war aber ein ziemlicher Flop. Muss man auch sagen, haben sie ihren eigenen Style nicht in dem Modelabel irgendwie durchgezogen.
Okay.
Ich glaube, deshalb war es auch so ein bisschen... Ne?
Ja.
Und die Liste geht ewig weiter. Also 50 Cent, Busta Rhymes, sogar Eminem.
Oh Gott. Wie hieß das? Eminem?
Also bei Eminem ist es wirklich die Frage, wie es der jemals zum Designer geschafft hat. Ist ja jetzt nicht so für seinen geilen Style bekannt, der Typ. Aber hat sich dementsprechend auch nicht lange gehalten.
Der Rapper und sein Label, Eminem.
Anfang der 2000er ist Hip-Hop im amerikanischen Mainstream angekommen und auch Eminem wittert das große Geschäft. Kurzerhand gründet er 2003 die Streetwear-Marke Shady Limited. Der Typ, der die meiste Zeit im weißen Feinripp-Unterhemd rumläuft, soll jetzt also plötzlich Designer sein? Das konnte eigentlich nur schiefgehen. Schließlich hat Eminem weder in seinen Texten noch in seinen Videos durchblicken lassen, dass er besonders modeaffin wäre.
Die Produktpalette.
Der absolute Klassiker aus der Klamottenlinie von Shady Limited. Mega Oversize-Shirts und Sweater mit riesigen Shady-Aufdruck und Eishockey-Maske drauf. Damals Eminems Markenzeichen. Im Endeffekt aber eher ein etwas besseres Merchandise als wirklich ein cooles Streetwear-Label. Dementsprechend blieb das Repertoire von Shady Limited auch sehr begrenzt.
No, I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn.
So weit hat's das Label gebracht.
Shady Limited war ein klarer Fail. Anfangs lief's noch ganz okay, weil sich 2003 alles mit Eminems Namen drauf verkaufte, aber Shady musste schnell einsehen, dass es besser ist, das mit der Mode doch lieber denen zu überlassen, die sich auch damit auskennen. Das Label gibt es schon lange nicht mehr und die Sachen von Shady Limited bekommt man nur noch auf eBay.
Also wundert einen nicht so wirklich?
Nee.
Also das Eminem-Outfit, das ich noch am meisten wiedererkennungswert hat, war der Superhelden-Anzug in Without Me.
Er hatte doch auch mal so eine Phase, wo er so Samt, so Velvet-Trainingsanzüge hat. Das ist in Rot, meine ich mich zu erinnern.
Aber auch das reicht jetzt noch nicht für ein ganzes Label.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall bei dieser ganzen Flut an Labels kannte sich auch irgendwann niemand mehr aus. 1000 Labels, alles durcheinander.
Ja.
Viele konnten sich nie richtig etablieren oder dann auch überhaupt nicht lange halten. Der Markt war einfach übersättigt von dem ganzen Kram. Aber also ein paar gab es, die haben es dann halt doch geschafft.
Der Rapper und sein Label, Jay-Z.
1999 gründet Jay-Z zusammen mit Musikproduzent Damon Dash ein Modelabel namens Rockerware und macht sich selbst zur ersten Werbefigur. Jay-Z trägt seine Marke nicht nur ständig, er erwähnt sie auch immer wieder gekonnt in seinen Texten und verhilft ihr so zum Erfolg. Der Stil des Labels spiegelt auch den unaufgeregt sportlichen Look von Jay-Z wider. Weite Jeans, lässiges Shirt, Baseballcap. Mit Rockerware hat Jay-Z sicher nicht die Modewelt revolutioniert, aber einen wichtigen Grundstein für sein Imperium gelegt, das ihn zum steinreichen Tycoon gemacht hat.
Die Produktpalette.
Angefangen hat es bei Rockerware ganz klassisch mit den absoluten Hip-Hop-Essentials. Hoodies, Baggy-Pants, Trainingsanzüge und Oversize-Shirts, was man in den frühen 2000ern ebenso getragen hat als Rap-Fan. Mittlerweile gibt es so gut wie alles von der Marke. Schuhe, Handtaschen, Schmuck, Sonnenbrillen, ja und sogar Klamotten für Kinder. Der Stil ist bis heute betont lässig und klar an typische Hip-Hop-Mode angelehnt.
So weit hat's das Label gebracht.
Ganz der Businessman, der Jay-Z ist, hat er die Rechte an seinem Label 2007 für stolze 204 Millionen Dollar verkauft. Guter Move, denn die Beliebtheit von Rockerware und Marken von Rappern allgemein ist ziemlich genau ab dem Zeitpunkt wieder stark zurückgegangen. Aber Jay-Z ist immer noch bei Rockerware involviert und gibt hier und da seinen Senf dazu. 2012 wurde der Wert des Labels immerhin noch auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt. Eine Pleite ist also erstmal nicht in Sicht.
Der Rapper und sein Label. Puff Daddy oder P. Diddy.
1998, als Sean Combs sich noch eindeutig Puff Daddy nennt, stampft der Producer und Rapper sein eigenes Label Sean John aus dem Boden. Auf dem Höhepunkt seiner Musikkarriere angekommen, als Plattenboss und Soloartist, war der ideale Zeitpunkt gekommen, um einen weiteren Geschäftszweig aufzunehmen und die Modemarke Sean John mit der eigenen Bekanntheit zu promoten.
Die Produktpalette.
Die erste Kollektion der Marke besteht noch aus klassischen Hip-Hop-Sportklamotten. Als 2004 aber die Verkaufszahlen zurückgehen, kommt der große Umschwung. Sean John stellt um auf Designerware. Teure Klamotten aus ebenso teuren Rohstoffen, zum Teil sogar maßgeschneidert. Seitdem läuft auch Puffy selbst nur noch im Anzug rum. Mittlerweile gibt es so gut wie alles im Hause Sean John. Von lässiger Streetwear bis zum schicken Dreiteiler. Die Idee dahinter? Mit dieser Marke kannst du in der Hood mit deinen Jungs rumhängen, aber genauso gut auch zum Vorstellungsgespräch gehen.
So weit hat's das Label gebracht.
Die Zahlen sprechen für sich. 2016 machte Sean John angeblich 400 Millionen Dollar Jahresumsatz. Bis heute gibt es die Marke nur exklusiv bei Macy's, dem größten Warenhausbetreiber der USA, zu kaufen. Eine Jeans kostet mal eben rund 80 Dollar. Sean Combs hat bewiesen, dass sich sein abgebrochenes BWL-Studium doch noch ausgezahlt hat. Sein Label hat sich geschickt an den Markt und seine Kunden angepasst.
Der Rapper und sein Label. Kanye West.
Kanye kann bekanntlich alles. Also warum nicht auch im Modegeschäft mitmischen? Bevor Yeezy zu einem der angesagtesten Fashion-Labels überhaupt wurde, ist es eigentlich erstmal ein Turnschuh. 2009 entwirft Kanye zusammen für Louis Vuitton, Nike und später auch Adidas mehrere Sneaker mit dem Namen. Daraus entwickelt sich sein Label, das weiterhin zu Adidas gehört und 2015 mit der ersten Kollektion durchstartet. Kanye, Meister des inszenierten Hypes, pusht sein Label mit extravaganten Modenschauen, polarisierenden Outfits und unverschämten Preisen. Aber er hat definitiv ein Auge für Design.
Die Produktpalette.
Der urbane Einfluss ist bei den Yeezy-Kollektionen zwar immer noch sichtbar, eigentlich sind die Teile aber High Fashion. Für die Ladies gibt's hautfarbene Bodies und hauchdünne Leggings, für Männer schlichte Schnitte mit Löchern und Rissen. Alles ohne Prints oder Markenlabels, bewusst minimalistisch eben und sackteuer. Mit Erfolg. Seine Sneaker sind mit Abstand die gehyptesten Schuhe weltweit. Und auch einfache Sweatshirts für $300 gehen weg wie warme Semmeln. Yeezy ist wie Kanye. Das Label eckt an, hat aber genau deshalb auch hohen Wiedererkennungswert.
So weit hat's das Label gebracht.
In Sachen Fame ist das Label ganz weit vorne. Bei den Fashion-Shows sitzt Anna Wintour, Chefredakteurin der Vogue, in der ersten Reihe. Jede Kollektion ist ausverkauft und das auch noch blitzschnell. Yeezy verkauft bei einem neuen Release 40.000 Paar Schuhe in einer Minute. Wie es da sein kann, dass Kanye angeblich massiv verschuldet ist, bleibt eines der vielen Rätsel um die Person Kanye West.
In diesem ganzen Pool an verschiedenen Labels gab es dann irgendwann so eine Art Rückbesinnung auf die altbewährten Sachen, also so back to the basics sozusagen. Und die waren ja auch nie richtig weg. Also eine wie Lil' Kim zum Beispiel, die hat immer Designer-Sachen getragen. Lil' Kim erwähnt übrigens über 35 Mal in ihren Lyrics explizit Namen von Designer. Am öftersten droppt sie Versace. Die hat ja sogar so eine Perücke von Versace, also blond und dann dunkel dieses Versace-Logo reingemalt, reingebrannt. Mhm. Hat sie dann natürlich, wenn sich die Perücke bewegt hat, ist es auch verschwommen. Aber der Effort zählt.
Okay, ja.
Und heute hypen ja auch alle wieder genau die alten Marken. Also A$AP Rocky rappt auf seinem Album At Last Long A$AP über mehr als 20 Marken auf einem Album. Und darunter sind auch wieder die Klassiker. Prada, Gucci, Ralph Lauren, Polo. Abgesehen davon modelt er ja selber auch für Dior. Und eine Nicki Minaj, die trägt selbst auf dem klitzekleinsten Tanga noch die Fendi Prints.
Also. Irgendwie passen die da noch drauf. Man sieht also, irgendwann haben auch die großen Designermarken Bock auf die Rapper bekommen. Lag vermutlich aber auch daran, dass Hip-Hop ab den 2000ern wirklich so richtig Mainstream geworden ist und die Rapper natürlich auch wahnsinnig viele Leute erreicht haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es haben auch die Markenbosse dann geschnallt, dass sie mit dem Hip-Hop-Fan einfach eine Zielgruppe haben, die ziemlich gut fürs Geschäft ist. Also weil erstens erreicht Hip-Hop halt jetzt nicht mehr nur die Cheese aus der Bronx, sondern auch die Kids aus den behüteten Vorstädten. Und das sind ja bekanntlich die mit dem Taschengeld. Und zweitens sind genau diese Fans halt auch bereit, einen Haufen Kohle für Klamotten hinzulegen, nur weil ihre Idole sie tragen. Also die Labels beginnen jetzt aktiv, Werbung in die Richtung zu machen. Es gibt zum Beispiel die Urban Legend, dass Tommy Hilfiger ist irgendwann mit einem Lieferwagen voller Poloshirts in die Bronx gefahren und hat die dann einfach gratis rausgehauen, einfach so als Werbemaßnahme, damit die damit rumlaufen. Und auch so ein bisschen, um zu sagen, hey, ich finde euch auch cool und ich finde es cool, wenn ihr meine Sachen trägt.
Mit dem geilen Nebeneffekt, dass dann wiederum die weißen Kids aus der Vorstadt die Tommy Hilfiger-Shirts gekauft haben, weil sie sie bei den Rappern gesehen haben.
Genau.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Nach der Logik macht es ja dann auch Sinn, Hip-Hop-Künstler als Werbefiguren zu engagieren. Da gab es ja dann nicht gerade wenige, die dann auch wirklich richtige Werbedeals gelandet haben.
Auf jeden Fall, da gab es eine ganze Liste. Also einer der ersten war der Deal zwischen Tommy Hilfiger und Aaliyah. Da tanzt Aaliyah so von Kopf bis Fuß in Rot, Weiß, Blau, die Farben von Tommy Hilfiger gekleidet. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft auf ihren Sachen das Label zu sehen ist. Auf jeden Fall zugepflastert damit. Durch einen Werbespot für Tommy Jeans.
I got Tommy Jeans, what else? He's not my dad, but I got Tommy Jeans.
Sexy. Rest in peace, Aaliyah. Gott hab sie selig.
Very sexy, ja. Die Marken haben das schon halt auch clever gemacht. Die haben sich vor allem Leute geholt, die die Marke eh schon gut finden. Das ist dann um einiges kredibiler, also wenn die dann auch Werbung machen. 2005 hat zum Beispiel Missy Elliott eine Kollektion mit Adidas rausgebracht, namens Respect ME.
Ja, ich meine, gut, Missy Elliott ist ja wahrscheinlich auch schon im Adidas-Trainingsanzug auf die Welt gekommen. Und ich gehe mal davon aus, ich hoffe, dass es erst in einer sehr fernen Zukunft soweit sein wird, aber sollte sie mal das Zeitliche segnen, ich gehe davon aus, der Sarg hat 3 Streifen drauf.
Meinst du so schwarzer Samt?
Ja, genau.
Überzug?
Also, die hat ja wirklich eine sehr ausgeprägte Vorliebe für diese Marke. Das macht dann wirklich Sinn.
Genau, und manchmal war es halt auch so, dass die Rapper auch echt so ein bisschen aus Solidarität Werbung für eine Marke gemacht haben, weil sie die halt einfach cool fanden.
Okay.
Prominentes Beispiel Tupac, der war ja erklärter Fan der Marke Karl Kanai. diese Jeans. Mhm. Und er und seine Crew haben die Sachen eigentlich nonstop getragen. Und irgendwann hat natürlich der Gründer sich gedacht, ich will diesen Kerl treffen und mit ihm reden und mal schauen, ob ich den vielleicht als Werbefigur gewinnen kann.
Ja.
I said, Pac, so like, how much would you charge me to do an ad? He stopped. He said, man, I ain't gonna charge you, you're black. I charge my people for nothing. And the man kept his word. 2 weeks later, we was in New York. We did the photo shoot. It was all love. And ever since then, we became tight. And Tupac was one big reason why I helped my brand internationally and globally, because they worship him like a god overseas in Europe.
Also Tupac hat Karl Kanai zum großen Durchbruch, zum internationalen Durchbruch verholfen. Und das auch noch umsonst, weil es einfach ein schwarzes Label war. Mhm. Also das hätte der für jemanden wie Tommy Hilfiger sicherlich nicht gemacht. Also Hip-Hop und die Industrie sind in dieser Phase immer noch fest miteinander verbunden. Nicht nur das, jetzt geht es ja auch noch darum, so vom US-Markt nach Europa zu kommen, die Labels auch da groß zu machen. Und muss man sagen, hat bestens funktioniert. Also Rockaware oder Karl Kanai, das kennt auch hier jeder.
Also das als vielleicht Karl Kani, aber gut. Ja.
Aber gut, falsch ausgesprochen, aber trotzdem gekauft. Das ist ja das Entscheidende. Also das verlief größtenteils eigentlich parallel zu den USA.
Gerade aktuell hat man aber schon das Gefühl, dass das nochmal ein neues Level erreicht hat. Ne? Und das nicht mehr nur in den USA. In Deutschrap sind Marken mindestens genauso präsent. Rin zum Beispiel rappt eigentlich gefühlt nur über die Marken, die er kauft und cool findet.
Es ist 12 Uhr, ich kauf mir Supreme. Palace D, Roadman auf den Streets. Guscha, Guscha, Longsleeve, ich bin real. Ich will Bass,
ich will mehr.
Sie will Bass,
ich will mehr.
Ich kauf mir 20.000 Euro bei Supreme, so bei Supreme. Ich will Bass,
gib mir mehr.
Ja, und der Mann aus Bietigheim, Bissingen, ist nicht alleine. Auch UFO 361 aus Kreuzberg feiert diverse Modelabels.
Scheiß auf Deutsche und Gabbana, ja. Gib mir Balenciaga, ja. Balenciaga, gib mir Balenciaga.
Balenciaga zum Beispiel. Oder die Jungs von der 187 Straßenbande. Einer von denen hat ja sogar das Lacoste-Krokodil auf die Brust tätowiert.
Schnapp, mach das Krokodil, Krokodil, schnapp. Egal was du hast, Digga, gib uns was ab. Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Kroko, es zielt in der Nachbarschaft. Wow, Jesus, Topscouter, Baby.
Jetzt kann man sagen, würde ich zumindest mal sagen, klassischer Verlauf. Ne? In den USA fangen sie alle an, Versace, Versace, Versace zu schreien und was es da sonst noch so gibt auf dem Modemarkt. Und Deutschland macht das mit so einer sechsmonatigen Verzögerung auch. Also ist genau dasselbe, was in den USA passiert, oder?
Ja schon, also größtenteils überschneidet sich das auf jeden Fall, gerade bei den aktuellen Rappern. Früher, muss man sagen, war es ein bisschen anders im Deutschrap. Da war es zu Beginn nicht so krass auf Marken fixiert. Mhm. Aber das macht ja auch Sinn. Also jemand wie jetzt Fanta 4 hatten jetzt nicht so den Ghetto-Hintergrund und mussten die mussten jetzt nicht direkt zeigen, dass sie es irgendwie geschafft haben und sich da beweisen. Das waren einfach klassischerweise Wohlstandskinder.
Ja.
Aber so ein bisschen rumstylen war natürlich trotzdem wichtig. Also auch so jemand wie Eisfeld von den Beginnern, der war sehr bekannt für seine Liebe zu Nike Air.
Ey, wo hast du diese Nikes einsieht? Ich wusste gar nicht, dass es dir um den Mais geht. Du sammelst schon seit vielen Jahren so fleißig. Wie viel Ware hast du? 930?
Ich komme raus aus dem Haus, schrei, yeah. An meinen Füßen da sind neue Nike Air. Alle von diesen Nigger, wo hast du die her? Alle von diesen Nigger, wo hast du die her? Amex und Dank.
Ja, den kennt man natürlich. Ich meine, klar, da erinnert man sich dran, dass auch in den 2000ern hin und wieder mal irgendwie ein Label beim Namen genannt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Es gab schon so ein paar Rapper, die das gemacht haben. Dendemann zum Beispiel, hätte man jetzt vielleicht erstmal nicht damit assoziiert, aber der haut auch in Hand aufs Herz. So ein Shoutout an Echo Unlimited.
Klamotten mit dem Nashorn, ne?
Genau, ja. So umschreibt es auch. Also, dass er halt einfach Bock auf diese Klamotten hat, weil die schön sind, weil da ein Nashorn drauf ist. Aber das ist halt eine Zeile in einem Song. Also, das ist damals noch sehr spärlich gesät. Das war jetzt nicht so arg wie heute und es stand halt auch nicht so krass im Vordergrund.
Hat sich aber mit der Zeit geändert. Ich meine, das wissen wir alle. Heute gibt es Songs, die gefühlt zu 50% aus Markennamen bestehen.
Davon gibt es einen Haufen. Also Shindy ist ja auch so ein Kandidat. Der erwähnt in seinen Texten laut Rap Genius 189 Markennamen. Fast 200, das ist ein gutes Stück. Da sind jetzt auch so Sachen wie Wikipedia und Bofrost dabei.
Das ist natürlich auch Statussymbole vom Allerfeinsten. Wenn man sich das mal leisten kann, dass der Bofrostmann vorbeikommt, dann hat man es aber definitiv geschafft.
Also bei uns war das schon früher so, das Bofrost-Eis war das beste Eis. Aber gut, also ja, abgesehen davon muss man aber halt sagen, die Markenfixierung ist auf jeden Fall auch im Deutschrap angekommen.
Ja.
Crow, klassisches Beispiel, der hypt schon immer Supreme in den Texten, in den Videos, alles ist Supreme.
Ja.
Oder auch so jemand wie Sido, so das Urgestein des Deutschrap, der trägt bei seinen Auftritten mittlerweile fast nur noch Puma, hat auch einen Deal mit der Sportmarke, rappt da auch ganz offen drüber.
Darum ist der Bruder blau wie Curaçao. Egal wie teuer, Dicker, Hauptsache der Puma drauf. Und wer hat gesagt, man kann den Namen nicht nutzen? Ich
sag ja, gut, und dann hast du Leute wie Ufo oder Rin, wo man manchmal das Gefühl hat, da geht es eigentlich nur noch um die Klamotten, die man anhat.
Ja, das stimmt. Also ich hätte auch versucht, da mal mit Rin oder auch mit Ufo drüber zu reden, aber die waren beide nicht bereit für ein Interview. Ich habe aber mal Kaas gefragt von den Orsons, wie er das so sieht. Und auch wenn der das jetzt selber nicht so stark betreibt, hat er die Jungs da auch gleich total in Schutz genommen.
Jetzt gerade, wenn wir Rin betrachten und so, der ist halt auch einfach so ein modischer Typ, ja, der auch jetzt ohne Rap einfach Gottes viel Geld ausgeben würde für irgendwelche Klamotten. So. Und wenn ihm das wichtig ist, dann soll er das halt machen, so. Und wenn das seine Kunst beeinflusst, dann soll seine Kunst davon beeinflusst sein. Ich finde es nicht schlimm, so. So, das muss man auch differenzieren zwischen jedem Künstler. So, bei ihm ist es erst halt voll der Modetyp, die anderen meinen das eher witzig. Also, man kann es nicht so verallgemeinern, so.
Fair enough, ne? Wessen Leben sich zu 50-80% um Markenklamotten dreht, der soll dann natürlich auch über Markenklamotten rappen dürfen. Er sollte das wahrscheinlich sogar auch tun, weil da kennt er sich wenigstens aus in dem Bereich.
Ja, und das ist halt, wie gesagt, einfach dann auch ein wichtiger Teil von ihm. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Aber ich bezweifle schon stark, dass da nicht trotzdem mehr dahinter steckt.
Okay.
Weil also gerade bei Rin ist dieser Wandel von High-End-Fashion-Marken zu ganz normalen Sportsachen schon sehr auffällig, finde ich.
Okay.
Also auf seinem neuen Album zum Beispiel, das sind zwei Tracks, die explizit auf Nike abzielen.
Mhm.
Der eine heißt Nike,
ja.
Und der andere heißt Swoosh. Also
das Logo von Nike, ja.
Genau. Und also auch wenn jetzt gerade im Moment Sportmarken einfach wieder populär sind, mit so einer Nike-Short für, was kostet die, 40 Euro, etablierst du dich jetzt nicht so als krasser Fashion-Experte.
Ja.
Weil die kann sich ja eigentlich jeder leisten.
Ja.
Also da lehne ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und sage, da steckt ein Geschäftsmodell dahinter.
Okay.
Und das muss man sich dann halt auch klar machen. Also außerdem, Rin ist ja jetzt nicht der Einzige, der das gerade so auf die nächste Stufe hebt.
Stichwort Social Media.
Ja, also auf Social Media zeichnet sich gerade ein ganz schön fragwürdiger Trend ab, wenn du mich fragst. Rapper filmen zum Beispiel ihre Shoppingtouren.
Mhm.
Also Ufo hat das gemacht. Der haut dann stolze 2000 Euro auf den Kopf und dabei gucken ihm 875.000 Leute zu. Gibt's dann einen Shoutout an Nike mit dem Zusatz, ihr wisst Bescheid.
Wir wissen Bescheid, ja.
Mhm. Oder auch gerne gesehen momentan Unboxing-Videos. Also wenn der Jesus von der Straßenbande 187 zum Beispiel eine Instagram-Stories macht, in denen er begeistert seine neuen Nike-Schuhe auspackt.
Nike Swoosh, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der diesen Schuh hat. Niemand hat diesen Schuh.
Ja, da freut er sich. Mal abgesehen vom etwas verbrauchteren Timbre der Stimme, klingt das jetzt schon so ein bisschen wie so ein klassisches Influencer-Video, ne? Wie bei Dagi B,
ja,
zum Beispiel. Die dann irgendwie vor ihren vielen Followern irgendwelche Kosmetikprodukte anpreist, in die Kamera hält, sagt, ey, das sieht total geil aus, ich freue mich. Damit allerdings auch eine Menge Kohle verdient.
Und genau das ist das Ding. Also alles deutet darauf hin, dass das ein Werbepost ist. Trotzdem wird es nicht klar gesagt. Also hat Jesus jetzt die Schuhe gekauft oder wurden sie ihm gesponsert? Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied, wie uns Fabian Reinholz aus Berlin von der Kanzlei Herting erklärt hat. Der schaut sich das schon länger an, was Jesus und Co. auf Instagram treiben und meint dazu.
Also sprich, wenn ich jetzt oder wenn Sie jetzt, weil Sie eine Marke so toll finden, das auf Twitter posten und sagen, ich habe mir heute Adidas-Schuhe gekauft, die wollte ich schon immer haben, die sind mega cool und das fotografieren, dann ist es keine Schleichwerbung, weil Sie ja dafür kein Geld bekommen. Wenn Sie die Schuhe von Adidas geschenkt bekommen, Und die sagen ihnen, ach, weißt du was, wir schenken dir das, dafür müsstest du dann aber auch mal auf Social Media posten, dass du die ganz toll findest, dann haben wir wieder den Schleichwerbefall, ja.
So, dann haben wir den Schleichwerbefall. Und der Verdacht, dass die Straßenbande-Jungs halt von Nike doch kassieren, dafür, dass sie Werbung machen, ist jetzt nicht ganz unbegründet. Also es gibt da immer mal wieder so dezente Hinweise auf den Social Media Kanälen. Okay. Sowas zum Beispiel wie der Hashtag Danke Julia von Nike. Das hat sich mittlerweile zum geflügelten Wort entwickelt. Ist ja, ziemlich oft.
Diese mysteriöse Julia ist wohl diejenige, die die Schuhpakete verschickt.
Das wird wohl die sein, genau. Das liest man immer wieder unter solchen Posts.
Mhm.
Und ich meine, ich muss mich ja auch nur für was bedanken, wenn ich was geschenkt bekommen habe.
Ja.
Noch deutlicher wird's, wenn Jizzes und seine Jungs dann Instagram-Stories hochladen, wo sie Cocktails kippen mit dem Kommentar auf Nacken von Nike.
Das ist Rum, Zucker, Rübensirup, Orangensaft und
Planters Punch, wie schätze.
Planters Punch.
Planters Punch.
Planters Punch.
Auf Nacken von Nike.
Auf Nacken von Nike.
Ah, okay. Und wenn das jetzt wirklich auf Nacken von Nike geht, also von Nike gesponsert wurde, was denn dann?
Ja, dann müssten sie das halt auch dazu schreiben. Also Influencer müssen solche Posts klar als Werbung kennzeichnen. Mhm. Also auf YouTube steht da zum Beispiel, dann enthält bezahlte Promotion, kennt man ja. Oder auch auf Instagram muss man das deutlich als Werbung markieren.
Advertisement, Ad, irgendwie sowas dazu schreiben. Wenn sie das jetzt nicht machen, ich meine mal abgesehen davon, dass die 187 Straßenbahn natürlich vor nichts und niemandem Angst hat.
Klar.
Was haben sie denn zu befürchten?
Also auch wenn das jetzt erstmal nach so Kavaliersdelikt klingt, können die Rapper da schon ganz schön Stress eigentlich kriegen mit dem Anwalt. Letzten Sommer ist zum Beispiel ein 20-jähriger Influencer verurteilt worden, weil er nämlich genau bei so einem Werbepost für Rossmann das Ganze nicht ordentlich gekennzeichnet hat.
Okay.
Und dem droht jetzt eine Geldstrafe von 250.000 Euro.
Das ist nicht allzu wenig.
Also wenn du das jetzt mal hochrechnest auf die ganzen zig Posts von der Straßenbande, da kommt schon ordentlicher Batzen zusammen, also das tut denen auch weh.
Ja, ich meine, eine gute CL500 will vollgetankt werden, ne? Und der schluckt, wie man weiß.
Er wäre ja sehr, sehr schade, wenn man da dann auf so einen kleinen Toyota oder so umsteigen
müsste. Du meinst, was Spritsparender
ist? Ja, genau.
Nee, das würde nicht so ganz passen. Mal abgesehen von den rechtlichen Konsequenzen, man kann auch mit Fug und Recht jetzt mal sagen, die Haltung einnehmen, das ist auch irgendwie ziemlich uncool, oder?
Mhm.
Ziehen mit solchen Aktionen ihren doch mal als oft sehr jungen Fans die Kohle aus der Tasche, ballern die dann nonstop mit Werbung zu, machen sie selber ein schönes Leben auf Nacken von Nike und die Kids merken das vielleicht noch nicht mal draußen.
Ja, das ist halt auch wieder so eine Frage. Checkt man das, dass das Werbung ist oder checkt man das nicht?
Mhm.
Ich habe genau diese Frage auch Cars von den Orsons gestellt.
Das ist eine gute Frage, aber ich würde den Kids dann doch schon so viel Intelligenz zusprechen, dass sie das abstrahieren können. Kann natürlich sein, weißt, das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich und manche überlesen das auch einfach schlichtweg und denken dann vielleicht einfach, dass das dann einfach nur aus dem Herzen der Person kommt. So, aber ich glaube, das checkt man schon. Diese Instagram-Stories und so wirken natürlich schon sehr persönlich. Ja, ist ein spannendes Thema. Ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sich bewusst machen muss, ne?
Also da kommt der gute Cars auch so ein bisschen ins Straucheln zum Schluss. Und mal abgesehen davon passt es halt irgendwie für mich auch null so zum Image. Es geht die ganze Zeit darum, möglichst real zu sein, dass man sich von niemandem mehr was bieten lassen muss. Und dann prostituiert man sich für ein paar neue Sneaker.
100.000 starben für die Befreiung Berlins. Nur 70 Jahre später dafür mehr die Money existiert. Sag, ist das fair?
Sir, nein, sir.
Richtig, das ist scheiße. So wie Kunststudente Text als aus Blaukuls verkleidet. Und ja, das ist doch schön, dass du jetzt Stone Island trägst. In ein Stadion gehst, dir den Schädel einschlägst. Doch du lädst es einfach nur bei Insta hoch. Ist doch so, der Bourgeois in dir verschwindet nicht durch deine Jeep-Tattoos. Jung und Kultur schaffen, wollen keine Wachen. Die Welt in Ruhe lassen, wollen nur 80s Luxussachen. Mantel schwarz, Reebok weiß, Schnurrbart dünn. Warme, weiche Wolken anschmiegen und einkuscheln.
Das hier ist kein Dada. Das hier ist kein Spaß. Zugezogen maskulin, die Wolken bleiben schwarz. Das hier ist kein Dada. Das hier ist kein Spaß. Zugezogen maskulin, die Wolken bleiben schwarz.
Also Schleichwerbung. Ich meine, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ist jetzt nicht so das Allercoolste auf der ganzen weiten Welt und ganz davon abgesehen auch noch illegal. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den legalen Partnerschaften aus? Es gibt doch sicher Rapper, die sich offiziell sponsern lassen, oder nicht?
Also die gibt's auf jeden Fall. Ich hätte auch versucht, das bei ein paar Leuten rauszufinden. Ich hätte Jizzes angefragt oder UFO. Beide bekommen ja offensichtlich ständig Stuff umsonst. Aber da hüllen sich beide Seiten in Schweigen, sowohl die Rapper als auch die Label. Vermutlich, weil es halt dann doch nicht so wirklich ordentliche Verträge gibt. Mit denen würde man sich ja auch dann irgendwie wieder belastbar machen. Dann müssten die ganzen Posts ja als Werbung markieren. Da wären wir wieder bei der Schleichwerbungsproblematik. Aber auch so rücken da wenige raus mit der Sprache. Also man weiß es beim Sido ganz offiziell. Der wird von Puma gesponsert. Das war auch so das einzige Label, das uns das bestätigt hat.
Ja gut, wenn man offiziell das macht, kann man es doch sagen, oder was ist das Problem?
Ja, schon, aber es will sich halt irgendwie auch niemand diesen Sellout-Vorwurf gefallen lassen. Also,
außer Sido, dem ist eh alles egal mittlerweile.
Also ich glaube, der hat seine Kohle gemacht. Also bei Credibility ist der irgendwie
Ja. Nee, ich verstehe, was du sagen willst.
Ich juck den nicht mehr.
Ja,
aber
ja.
Sonst ist es ja jetzt nicht unbedingt cool, wenn man so als Selfmade-Typ dann für irgendjemanden Werbung macht.
Kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Label an, ne? Für eine Designermarke, würde ich mal sagen, ist das vielleicht noch okay. Auf jeden Fall eher als jetzt irgendwie für, weiß ich nicht, Seniorenwindeln oder sowas. Da würde ich mich vielleicht auch...
da glaube ich, würde selbst Tino vor zurückschrecken.
Ja.
Aber also manchmal bietet es sich ja auch an. Also wenn ein Rapper die Marke eh schon gut findet, dann liegt es ja irgendwie auf der Hand. Also zum Beispiel der Rapper Mauli hat mir erzählt, dass er wiederum sich eigentlich mal bemüht hätte um einen Deal mit Adidas.
Ich wollte tatsächlich, weil ich eh die ganze Zeit Adidas trage und mir Leute schreiben, ey, was sind das für Schuhe, habe ich mal Adidas geschrieben, ob die mich sponsern, haben die gesagt, nö, können wir nicht machen. Jetzt ist aber auch die dafür zuständige Person mit einem ehemaligen Rapper zusammen, den ich beleidigt habe, und das ist vielleicht auch ein bisschen deswegen, ich weiß es nicht, ist aber auch egal.
Oh, da ist wieder hier die gegenseitigen Verletzten. Eher Gefühle. Naja, ist natürlich blöd, wenn man sich mit solchen Leuten verscherzt. Aber ich meine, Adidas, ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit irgendwelchen deutschen Rappern nicht irgendwelche Deals haben. Ne? Die laufen ja alle in dem Zeug rum. Oder viele.
Ja, also ich dachte mir das auch, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe auch mit Kars gesprochen und habe den gefragt, ob ihn mal vielleicht irgendeine Marke als Werbefigur engagieren wollte. Und siehe da.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja mit den Orsons einen Adidas-Deal offiziell. Oh, das war zu Zeiten von das Chaos und die Ordnung. Von daher habe ich da voll die Erfahrung gemacht, ja. Das war aber so ganz offiziell und für uns auch cool, so, weißt du. Weil also im Endeffekt da, wo ich herkomme, weißt du, ist so ein Sponsor-Deal halt eine Auszeichnung, weißt du. Und die dir Anerkennung bringt und du kriegst halt diesen Status sozusagen verliehen als Profi. Das für da, wo ich herkomme, ist das halt eine coole Sache. So, deswegen war ich damals cool damit, so, dass wir sowas machen, weißt du, ich meine.
Ein Sponsoring-Deal als Auszeichnung, ne? Da schließe ich jetzt mal quasi den Kreis zum Beginn der Sendung, wo wir über Run-DMC gesprochen haben, die alten Adidas-Fans, die als allererste Hip-Hop-Crew eine Partnerschaft mit einer großen Marke eingegangen sind. Quasi als Beleg für den eigenen Erfolg, was irgendwie so ein bisschen, ja, zu... Muss man sagen, Hip-Hop ist halt auch ein sehr kapitalistisch geprägtes Genre. Da macht das dann Sinn, dass so ein Sponsoring-Deal quasi eine Art Adelstitel ist. Irgendwie nachvollziehbar.
Auf jeden Fall nachvollziehbar, vor allem eben bei so alteingesessenen Marken. Mhm. Also ich habe dann auch Kars gefragt, wie das so aussah, also was man da so machen musste und wie das für ihn auch war, einfach eine Werbefigur zu sein.
Wir haben so einen Internet-Spot, glaube ich, gedreht, wo wir verschiedene Aktionen in Stuttgart gemacht haben, die Leute dazu aufgerufen haben, sich zu öffnen und gegenseitig aufeinander zuzugehen und aus ihren Bubbles herauszukommen und so. Die wollten halt irgendwas mit uns drehen und wir konnten uns irgendwas einfallen lassen, was wir halt machen wollten, so, weißt du. Also wir haben da einfach Klamotten getragen, während wir unser Zeug halt gemacht haben, so. Es war schon eine coole Sache und im Endeffekt, ich meine, es ist schon immer so ein bisschen komisch so, aber im Endeffekt haben wir einfach eine coole Aktion gemacht und die dann so damit verbunden.
Bisschen komisch, aber eine coole Aktion. Aber das war dann eine einmalige Sache quasi.
Also eigentlich schon, ja. Aber Kars hat dann auch gemeint, dass sie zum Dank halt ab und zu auch mal immer wieder so Klamotten bekommen haben von Adidas.
Also wir haben ja diesen Deal gehabt und dann haben wir immer mal wieder, durften wir uns Klamotten aussuchen und so. Weißt du, wenn wir irgendwo in der Nähe waren von München oder so, waren die so, hey, kommt vorbei und so, nehmt euch ein paar Sachen mit. Und dann war immer so ein Budget am Start, so, hey, für so und so viel Geld könnt ihr euch jetzt was aussuchen und so.
Mei, so kriegen sie dich halt, ne? Immer wieder ein bisschen was umsonst bekommen und dann droppt man für die netten Leute von Adidas auch gerne mal was.
Ja, also das ist echt, also ich finde es schon auch gefährlich, so.
Ja.
Weil, wie gesagt, dann haben die dich halt am Haken.
Ja.
Wir haben da auch mit einer Bandmanagerin drüber gesprochen, die seit Jahren große deutsche Rapper vertritt. Sie will allerdings anonym bleiben. Und die hat uns erzählt, wie das so abläuft. Also, erst musst du das Label davon überzeugen, dass der Künstler die Marke auch wirklich gut findet.
Ja.
Also da reicht jetzt nicht, wenn du nur irgendein Foto herzeigst, wo der einmal mal ein Oberteil von denen anhat, sondern das muss schon echt glaubwürdig sein.
Mhm.
Wenn das dann klappt, kriegt man, wenn es gut läuft, Caps oder Klamotten, die man dann als Fan-Merch verkaufen kann. Und davon ja dann auch nicht wenig.
Okay.
Also das lohnt sich auf jeden Fall für die. Nächster Schritt wäre dann, dass so ganz zufällig der Künstler dann halt beim nächsten Firmen-Event engagiert wird und das für eine fette Gage.
Ja, ja, so läuft. Die Frage ist natürlich, wie lange und bis zu welchem Ausmaß man sowas durchziehen kann, bevor man sich selbst irgendwie in den Augen der Fans zum besseren Maskottchen degradiert.
Wenn du dich als Rapper für zu viele Labels hergibst, hast du halt auch schnell die Hater am Start, für die du nicht mehr true genug bist, weil du dich verkauft hast.
Und die Frage ist halt auch, mit wem du das machst. Ich sag nur, Augen auf bei der Partnerwahl. Also da gibt's ja schon so ein paar Kandidaten, die sich da ordentliche Fehltritte geleistet haben. Crow zum Beispiel, der mal Werbung für McDonald's gemacht hat.
Ich erinnere mich.
Nicht so cool irgendwie.
Nee.
Hallo, ich bin die Coke Light.
Hallo, ich bin der Rap. Mhm. Ich hatte mal eine Frage. Wenn 1 plus 1 gleich 2 ist, also eine Coke Light und ein Snack Rap für 2 Euro,
ja.
Wer verdient denn da eigentlich noch was dran?
Baby, Baby, mach dir nie mehr Sorgen.
Das McDonald's 1 plus 1. Ein Snack plus ein Getränk für nur 2 Euro. Jetzt neu bei McDonald's.
Das ist McDonald's 1 plus 1. Da reden wir am besten einfach gar nicht mehr drüber. Ne? Wirklich eine ganz furchtbare Werbekampagne.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wer da was dran verdient, nämlich McDonald's und Crow.
Ja.
Also völlig seltsam fand ich jetzt auch aktuell die Kampagne mit Young Hoon für Zalando dieses Jahr. Wie er da so hockt in seinem LS-Trainingsanzug von Kopf bis Fuß und auf Englisch dann irgendwas von Hello Kitty brabbelt.
When I look into somebody and I feel like this person is like Hello Kitty, I'm like, wow, yeah, really, I like you as a person. I only want people that tell me I'm great, you know, around me.
Das fand ich auch schon fast wieder geil. Das ist ja irgendwie schon Realsatire, oder?
Ja, also bei Young Hoon habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass der Zalando verarscht hat und dass sie das mitbekommen haben. Ich meine, es ist halt Zalando. Das ist so ein typisches deutsches Spießerversandhaus. Und gut, es gibt halt auch irgendwie Sportklamotten.
Ja.
Und dann holen die sich diesen Cloud-Rapper, den die Kids so feiern, als Werbefigur. Also, ich meine, für die macht das voll Sinn. Der hat mittlerweile 250.000 Follower auf Instagram. Der zieht die Leute natürlich an.
Ja, nur aus Spaß und Gaudi werden die das nicht gemacht haben. Die werden die Bottomline im Sinn gehabt haben. Aber ich meine, Crow und McDonald's war auch eine absurde Kombination, aber auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Das fand ich irgendwie schon so drüber. Naja, wobei, man kann es ja noch toppen. Man denke hier an unseren guten alten Freund Echo Fresh, der für die Deutsche Bahn, wobei, nein, es war ja noch nicht mehr die Deutsche Bahn, es war die Bayerische Regiobahn, der für die Bayerische Regiobahn gerappt hat.
Steig ein, ich kann dich zu deinem Block rüberbringen, denn bist du mal in Bayern regional gefahren, weißt du, hier haben nicht nur Jungs die Lederhosen.
Steig ein, wir wohnen, Bro, jetzt ist Endstation, ich lass heute mein Benz at home. Steig ein, wir wohnen. Guck mal den nächsten Tag aus der City und jetzt steh ich im Wald. Steig ein, wir wohnen. Wir chillen im Zug ab da. Wenn wir
reisen,
wohin nur mit
Style.
Steig
ein,
das ist ein Hit. Das verfolgt dich in deinen schlimmsten Albträumen. Ja. Aber wirklich.
Ja.
Also das habe ich komplett verdrängt, aber danke, dass es jetzt wieder da ist.
Bitte, nicht zu danken.
Ich muss aber sagen, ich kann den Gefallen dir zurückgeben. Ich habe nämlich noch einen, der toppt das sogar noch.
Okay.
Und zwar das Bo. Dem ist scheinbar auch die Kohle ausgegangen und er hat einen Werbesong gemacht für Rügenwalder. Für Wurst.
Ja.
In dem Clip trägt er dann sogar so eine fette Kette mit dem Logo der Rügenwalder Mühle mit Strasssteinchen.
Toll.
Also um es mit Bo's Worten selbst zu sagen, das ist das Worst-Case-Szenario.
Ich schick die Jungs los, noch mal vor viel Wurst holen, denn die Ladies lieben Leberwurst auf ihrem Wurstboot. Ah, wie sie reinbeißen, das ist so sexy. Die Most Wanted Wurst wird gesucht per Steckbrief. Du machst auf dicke Hose, doch wir lassen Lügen kalt. Du willst kein Beef mit dem Rügenwald.
Ich kann mir aber vorstellen, dass die sich totgelacht haben im Studio, als sie diesen Song produziert haben.
Also bei der Textzeile, du willst keinen Beef mit dem Rügenwald, da kriege ich negativ Gänsehaut.
Ja, recht viel absurder kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden.
Ja, also das Einzige, was noch abwegiger wäre, wenn Bushido jetzt Werbung für die Deutsche Post macht.
Ja gut, das wird vermutlich nie passieren. Aber gut, das waren wenigstens alles offen und ehrliche Werbekampagnen. Da war klar, dass es Werbung ist, wenn auch keine gute. Ich meine, jeder Rapper muss selber wissen, ob er sich für sowas hergibt.
Ja, also das ist, also ob du den Image-Schaden verkraften kannst oder nicht, ja, das ist dann im Endeffekt deine Sache. Aber viel schwieriger ist halt das mit der Schleichwerbung, wie das weitergeht, ob da die Rapper jetzt den Riegel vorgeschoben kriegen auf Social Media. Also die ersten Anwälte haben sich ja da schon eingeschaltet und wenn die jetzt Erfolg haben, dann kann es durchaus sein, dass es bald eine Klagewelle gibt für Jizzes und Co.
Dann wird's halt echt tricky, ne? Wie soll das denn künftig ablaufen? hat das dann auch Rückwirkungen auf die Songs? Ich meine, was ist mit einem Song wie Nike von Rin? Darf der sowas dann überhaupt noch veröffentlichen?
Ja, das ist die Frage. Also der Anwalt, mit dem wir gesprochen haben, Fabian Reinholz, der hat uns auch gesagt, dass sich auch in Songs müsste man so eine Kennzeichnungspflicht für Werbung haben.
Okay.
Wie das aber dann aussieht, das wusste er jetzt auch nicht.
Okay. Achtung, dieser Song enthält Werbung von Nike.
Ja.
Ja, und es gibt irgendwie so ein... Rick Ross hat auch immer sein Soundtag Maybach Music in seinen Song.
Ja, sowas.
Das könnte sein, dass man dann so eine sexy Frauenstimme das einsprechen lässt, sponsored by Nike. Und das läuft immer so in dem Beat mit drunter. Das könnte funktionieren.
Das könnte was werden, ja.
Ja.
Oder halt so ein Aufkleberchen. So.
A Parental Advisory.
Ja, genau.
Logo.
Nur mit Werbung drauf dann halt. Aber ich meine, stell dir mal vor, du müsstest diesen Markennamen immer so mit so einem Piep übertönen.
Auch eine Möglichkeit.
Also wie bei den bösen Schimpfwörtern in den USA.
Ja.
Wir haben uns mal überlegt, wie sich das bei so einem Track von Rin zum Beispiel anhören würde.
Es ist 12 Uhr, ich kauf mir auf den Streets. Long sleep, ich bin real. Mein Team ist in Wien und Berlin.
Ah, Wien und Berlin, das sind wenigstens keine Markennamen. Ja, dann kannst du es eigentlich gleich lassen. Wir hören jetzt Young Huren, oder?
Ja.
Der zwar Werbung für Zalando macht, aber in seinem Song Okay Cool trotzdem sagt, dass er sich donnerstags am liebsten gar nichts kauft. Hier ist er.
Deine Freunde verkaufen jetzt Drogen, okay cool. Du stehst heute auf der Gästeliste, okay cool. Sie sagt, du bist ihr Freund, aber komm mit, okay cool. Sie sagt, sie macht das nie, aber ich bin in ihrem Mund, okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay, cool, okay. Hallo, hast du bisschen was zum Ziehen oder so? Bisschen oder so? Bitte, Baby, komm. Bitte, Baby, komm. Sei es mal nicht so. Sei es mal nicht so. Letztes Mal war ich für dich da. Und wenn du jetzt so bist, dann bin ich halt nie wieder da. Mach die Tür zu. Werd eine Karte. Gib dein Handy. Linien Zebra. Irgendwer ruft an, Handy läutet, umsteht Mama, bitte mach schnell.
Ich möchte mal sagen, ich werde in diesem Leben wahrscheinlich kein Fashion-Killer mehr, aber nachdem wir uns jetzt doch ausgiebig mit Hip-Hop und seiner Beziehung zu Modemarken auseinandergesetzt haben, würde ich sagen, ich durchblicke einiges mehr, oder? Was meinst du?
Denke ich auch. Also musst ja gucken, ob du in Zukunft was umsetzen kannst, heute noch ein bisschen was bestellen oder so.
Möglicherweise, ja.
Ich finde es einfach sau spannend, wie sich Marken, ob jetzt Sport oder Designer, die ja im Hip-Hop immer schon ein Ding waren, mit der Zeit einfach gewandelt haben.
Mhm.
Also erst so dieses Ding Marken als Statussymbol, die zeigen sollten, dass man es geschafft hat, dass man es sich leisten kann. Dann auch dieser Umbruch, als Hip-Hop plötzlich halt selber kommerziell Erfolg hatte. Was das dann wiederum für Auswirkungen gehabt hat, also neue Labels, die speziell so für die urbane Zielgruppe gegründet wurden.
Ja, und gleichzeitig dann die etablierten Labels, die auf den Fame der Rapper reagiert haben und sie eben gezielt als Werbefiguren eingesetzt haben, um wiederum die Hip-Hop-Fans damit zu erreichen.
Ja.
Was so gut funktioniert hat, dass viele Rapper kurzerhand ihre eigene Marke gegründet und promotet haben. Der eine mehr, der andere weniger erfolgreich.
Aber unterm Strich war Hip-Hop und Marken auf die ein oder andere Art und Weise auf jeden Fall schon immer miteinander verbunden. Und gerade ist es halt wieder krass ein Trend, dass es so viel um Marken geht. Das führt dann schon zu so fragwürdigen Phänomenen, wie wir es eben besprochen haben, mit Schleichwerbungsposts und so. Und halt auch dazu, dass es vermehrt in den Texten um Marken geht. Aber wo das jetzt noch zukünftig hinführt, wer weiß das schon. Also der Berliner Rapper Mauli hat uns zumindest im Interview erzählt, dass er diesen Trend eigentlich ziemlich lame findet.
So nur Konsum wegzufeiern den ganzen Tag, ist dann auch irgendwie, weiß ich nicht, geht mir ein bisschen zu leicht. So, klar kannst du in 5 Minuten beschreiben, was alles in deinem Raum rumliegt und wie teuer das ist, aber was nehmen Kinder daraus mit, so dann kaufen sich das auch und dann ist es nächstes Mal wieder uncool und so und das, weiß ich nicht, ist alles so sehr kurzlebig, glaube ich. Ich glaube nicht, dass in 10 Jahren das noch irgendwer, weißt du, sich anhört, was die damals für Shirts anhatten oder so.
Ich finde, ja... Ich stimme ihm grundsätzlich zu, wobei ich sage, ich meine, was ich schon auch an Popmusik immer toll finde, ist, dass du die Möglichkeit hast, irgendwie so eine vergangene Epoche quasi in 3 Minuten wieder so ein bisschen erfahrbar zu machen. Ich finde, wenn das alles irgendwie eingebettet ist und wenn das stimmig ist, ich kann mir schon vorstellen, dass du dir in 50 Jahren einen Rin-Song zum Beispiel anhörst und so das Gefühl hast, so war so der Mindset. So haben die Leute das irgendwie, so waren die drauf damals. Aber ich denke, das werden dann vielleicht 2-3 Songs sein aus dieser Sparte, die da bleiben und viel vom ganzen Rest wird verschwinden.
Also ich würde schon auch sagen, dass jetzt nicht jeder dann natürlich das Zeug zum Klassiker hat, das ist schon klar. Aber eben, wie du schon gesagt hast, das war halt ein Teil. Mhm. Das ist dann halt auch einfach ein Teil der Hip-Hop-Geschichte. Ich meine, da gibt es immer mal Strömungen, die einen cooler finden und die anderen nicht so cool. Und vielleicht muss man es dann halt auch einfach so akzeptieren, dass das halt irgendwie auch seine Berechtigung hat, wie man so schön sagt.
Es ist auf jeden Fall da.
Genau, es ist auf jeden Fall da, das kannst du nicht abstreiten. Ich habe Kars auch gefragt, wie er das findet und ob er findet, dass sich Rap gerade auch zu sehr an die Industrie verkauft.
Es war schon immer irgendwie da und das ist jetzt extrem ist, finde ich, darf man einfach nicht zu ernst nehmen, ist irgendwie ein Spaß, ist irgendwie eine kleine Abenteuerreise, weißt du, es ist gerade so im Schreibstil, ist es gerade ein Trend, der auch wieder vergehen wird, es gibt genügend andere Bewegungen, die auch immer noch die Hip-Hop-Werte, sag ich mal, hochhalten, das ist alles, ich glaube, das ist alles cool so, da brauchst du dir keine Sorgen machen, Sophie.
Hast gehört, ich muss mir gar keine Sorgen um Hip-Hop machen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Außerdem habe ich jetzt auch Bock, Sachen einzukaufen. Lass mal hier jetzt in die Innenstadt fahren. Geht auf meinen Nacken.
Geht auf deinen Nacken.
Kauf uns ein bisschen Balenciaga oder sowas.
Von Balenciaga können wir uns nicht mal eine Kappe leisten.
Ah, wer weiß. Mal schauen, was ich letzten Monat so verdient habe. Das war unser kleines Puls-Spezial vom Statussymbol zum Businessmodell, wie Rap- und Fashion-Labels sich gegenseitig Geld in die Tasche schaufeln. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Malte Borgmann.
Und ich bin Sophie Kernbichl.
Und wir sagen ciao.
Tschüssi.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls-Spezial.
Ihr glaubt, ihr macht Rap, aber was ihr macht, ist leider schwul.
Bei Homo Raps ziehen Hulk Hoden und ich den Stecker.
Ey, du Schlampe, jetzt mal besser den Rand.
Darf man als Rapper eigentlich Schwuchtel sagen oder Frauen beleidigen? Geht gar nicht, sagt zum Beispiel Retro-Gott.
Ich habe das früher gesagt und ich sage es nicht mehr, weil ich eingesehen habe für mich, dass das Menschen verletzt, dass das auch als eine Form von symbolischer Gewalt interpretiert werden kann, dass man damit Leuten schadet.
Viele sagen aber, Rap muss das dürfen. Klar, der Beef gehört zum Business, aber wo sind die Grenzen?
Rap und auch die Demokratie muss Leute aushalten, die Dinge sagen, die eben nicht politisch korrekt sind, weil der Rest wäre dann tatsächlich eine Zensur.
Puls trifft Rapper, Veranstalter und Journalisten und fragt, was ist korrekt und wo beginnt die Zensur?
Es geht nicht darum, Sprachverbote zu erteilen, sondern es geht darum, irgendwelche Denkbewegungen anzuregen.
Bitch, Fresse.
Warum Rap nicht politisch korrekt sein kann. Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls.